Übersetzung. Ein intelligenter Mensch strebt nach keinem Ort, selbst wenn sich dieser auf dem höchsten Planetensystem befindet, wo nicht die reine Gangart der Gespräche über die Taten des höchsten Herrn fließt, wo es keine Gottgewalten gibt, die am Ufer eines solchen heiligen Flusses in hingebungsvollem Dienstag gehen, und wo keine Feste des Sankirtan-Japja gefeiert werden, um den Herrn zufriedenzustellen. Vor allen Dingen, weil der Sankirtan-Japja für dieses Zeitalter empfohlen worden ist. Erläuterung. Sankirtan Mahaprabhu ist in Harasavash erschienen, genauer gesagt in Bengal, und zwar im Distrikt Nadia, in dem der Ort Navadvip liegt. Daraus können wir schließen, wie es auch Shilabhati Notato gesagt hat, dass innerhalb dieses Universums die Erde der beste Planet ist, dass auf dieser Erde Bharatvarsha das beste Land ist, dass in Bharatvarsha Bengal noch besser ist, dass in Bengal der Distrikt Nadia sogar noch besser ist, und dass in Nadia der Ort namens Navadvip der beste ist, weil dort die Chaitanya erschienen ist, um den Yajna des Chantens des Hare Krishna Mahamantra einzuführen. In den Chantras heißt es: Krishna Varnam Vichar Krishnam Sango Pagasta Parashadam Yajna Sankirtam Pralaya Vedanti Vitamedasam. Der Herr, die Chaitanya Mahaprabhu, befindet sich ständig in der Gemeinschaft seiner Vertrauten, Kirsten, wie Shri Sonam, das Shri Gadadhar und Shri Abheda, sowie viele Gottgeweihte wie Shivas. Die chanten ununterbrochen den Namen des Herrn und beschreiben Sri Krishna. Aus diesem Grund ist dies der beste Ort im ganzen Universum. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein hat ihr Zentrum in Mayapur, der Geburtsstätte Sri Chaitanya Mahaprabhus, gegründet, um den Menschen die einzigartige Gelegenheit zu bieten, dorthin zu gehen und ein immerwährendes Festival des Sankirtan-Yajna durchzuführen, wie es hier in diesem Vers empfohlen wird. Yajyesha Makka Mahotsavaha. Und um an Millionen von hunderten Menschen, die sich nach spiritueller Befreiung sehen, Prasada zu verteilen. Das ist die Aufgabe der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Dies wird im Chaitanya Bhagavat wie folgt bestätigt. Man sollte nicht den Wunsch hegen, an einen Ort erhoben zu werden, selbst wenn er sich auf dem himmlischen Planetensystem befindet, wenn es dort keine Predigtarbeit gibt, um die Herrlichkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu verkünden, wenn es dort keine Vaishnava, der eine Geweihte des Herrn gibt, und wenn es dort keine festlichen Veranstaltungen gibt, um das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Es wäre besser, ewiglich im verschlossenen Mutterleib eingezwängt zu sein, wo man sich wenigstens an die Lotusfüße des Herrn erinnern kann, als an einem Ort zu leben, wo es keine Möglichkeit gibt, sich an die Lotusfüße des Herrn zu erinnern. Ich bete, dass es mir nie erlaubt werde, an einem solch verdammten Ort geboren zu werden. Das war so ein Dame in der Tat, oder? Kann man deutlich hören. Weil Sri Chaitanya Mahaprabhu die Sankirtan-Bewegung ins Leben gerufen habe, so sagt Krishna das Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita, sei jeder, der Sankirtan ausführt, um den Herrn zu erfreuen, höchst glorreich. Eine solche Persönlichkeit besitzt vollkommene Intelligenz, wird sich andere in der Unwissenheit der materiellen Existenz befinden. Von allen Opfern, die in der vedischen Literatur erwähnt werden, ist der Sankirtan-Yajna das Beste. Mit dem Opfer des Sankirtan lassen sich nicht einmal 100 Ashwamedha-Opfer vergleichen. Wenn man den Sankirtan-Yajna mit anderen Yajnas vergleicht, wird man gemäß dem Autor des Sri Chaitanya Charitamrita ein Ashwamedha, ein Ungläubiger, und unterliegt der bestrafenden Yamaraj. Es gibt viele Meinungen, die denken, dass es genauso eine fromme Handlung sei, den Sankirtan durchzuführen, wie wenn man den Ashwamedha-Yajna oder andere ähnliche fromme Veranstaltungen durchführt. Sie stellt jedoch einen Namenapparat dar. Das Schenken des einen Namens von der Reihe und das Schenken anderer Namen befindet sich niemals auf der gleichen Stufe, ohne Übersetzung. Ein intelligenter Mensch strebt nach keinem Ort, selbst wenn sich dieser auf dem höchsten Planetensystem befindet, wo nicht die reine Gangart der Gespräche über die Taten des höchsten Herrn schließt. Wo es keine Gottgeweihten gibt, die am Ufer eines solchen heiligen Flusses im hingebungsvollen Dienst nachgehen und wo keine Feste des Sankta Anjatya gefeiert werden, um den Namen zu Frieden zu stellen. Vor allem, weil der Sankta Anjatya für diese Zeit erfroren worden ist. Das steht noch in der Gita. Diese Text haben wir gewählt als Einleitung und Erklärung für das 50. Aspekt des Sharanagati, nämlich die Zurückweisung von einem Verhalten, welches sich hinderlich auswirkt auf die Entwicklung unseres Krishna-Bewusstseins. Es wird hier in diesem Text davon gesprochen, dass ein intelligenter Mensch Orte meidet, wo nicht über Krishna gesprochen wird. Nicht irgendwelche Veranstaltungsplätze und so weiter. Er meidet auch Orte, wo es keine Gottgeweihte gibt, die dem hingebungsvollen Lied nachgehen. Und schließlich vermeidet er Festivals, das Christus, Tick, Summer Beach, Hotness, wo kein Sankta-Anjatya gefeiert wird, um den Herrn zufriedenzustellen. Nun, bei den Vorlesungen über das Sharanagati habe ich auch gemerkt, dass wenn wir zu diesem fünften Aspekt kamen, nämlich das Vermeiden von Verhalten und auch von Orten, welche sich hinderlich ausüben für den Punkt des hingebungsvollen Dienstes, dass dann meine Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch nicht, sagen wir mal, total fest den Pfad des Krishna-Bewusstseins praktizieren, doch mir mit etwas Unbehagen zugehört haben. Ich möchte deswegen gleich für Anfang der Vorlesung darauf hinweisen, dass natürlich erst dann Dinge, die hinderlich sind, zurückgewiesen werden, wenn man akzeptiert hat, dass das, wenn man das Ziel akzeptiert hat. Nicht, jemand, der nicht das Ziel des Krishna-Bewusstseins intensiv verfolgt, wenn er hört, wie das Dinge zurückgewiesen werden, ein Anschauer auf den Rücken bekommen, eine gewisse Gänsehaut und so weiter. Doch jemand, der versteht, wie wichtig das Ziel des Krishna-Bewusstseins ihm ist, wird gerne Ausschau halten nach solchen Dingen, die einem helfen, Hindernisse zu vermeiden. Ich glaube, jeder Mensch kann sich vorstellen, dass Gesundheit etwas sehr Wichtiges ist. Wenn die Gesundheit gestört ist, dann tut man alles, um die Gesundheit wieder in Gang zu bekommen. Ich glaube, unser Sommerkampf-Doktor weiß davon, dass die Menschen selbst aufsuchen, spät in der Nacht, wenn einem Fuß eine wunde Stelle gekommen ist oder eine Verletzung und so weiter und so fort. Man tut alles für die Gesundheit, weil man irgendwie verstärkt hat, dass die Gesundheit die Grundlage aller weiteren Tätigkeiten bildet. So, wenn man dieses Maxim akzeptiert hat, fällt es einem leicht, gute Ratschläge anzunehmen. Ich möchte hier an ein Beispiel erinnern, in Afrika, was mir von einem Entwicklungshelfer gegeben wurde, der in Afrika wirkte. Es gab in Afrika ein Dorf, wo die Dorfbewohner ständig krank wurden. Und selbst die herkömmlichen Medizin reichten nicht mehr aus. Nach einer Zeit wurde dann dieser Entwicklungshelfer herbeigerufen, der sich kümmerte, die Ursachen der Krankheit herauszufinden. Und er fand raus, dass die Dorfbewohner aus irgendeinem Grunde nicht sehr sorgsam waren, wenn es darum ging, ihre Fäkalien abzutransportieren. Also, jetzt für die Kinder deutlich sagen, sie hatten nicht ein gut ausgeklügeltes Toilettensystem, sodass sich diese Substanzen, die wir ausscheiden, mit dem Trinkwasser vermischten. Das gleiche, was man tat, an Medikamenten und so weiter, solange das nicht erkannt war, dass das die Ursache für Krankheit war, pflanzten sich die Krankheiten immer weiter fort. Sie waren also ständig krank, also Seuchen und so. Endlich, der Entwicklungshelfer ortete das Problem und gab den. Es wurden dann zuletzt eingerichtet, die weit genug von den Trinkwasserquellen entfernt waren, sodass es dann nicht zu einer Vermischung kam und dann kam auch, wurde die Dorf sozusagen wieder gesund. So, gerne nahmen die Dorfbewohner diesen Ratschlag an, als er ihnen erteilt wurde, weil sie wussten, dass, wie soll ich mich ausdrücken, nur so die Gesundheit erhalten werden konnte. Natürlich war das nicht so bequem wie vorher. Es ist gut, wenn man aus der Tür geht und also wenn man den Drang verspürt und dann gleich sich erleichtert im Umkreis von 2 Metern. Es ist wesentlich nicer als für 100 Meter in ein Dorf, in einen Wald zu gehen und dort entsprechende Lokalitäten aufzusuchen. Aber die nahmen gerne diese etwas unangenehme, beschwerliche Reise, besonders zur Nachtzeit, an, weil sie wussten, unser, das, was wir am wertvollsten schätzen, nämlich die Gesundheit, die wird auf diese Weise erhalten. So ist es auch wichtig, wenn wir diese Vorlesung hören, dass wir zunächst einmal fixieren, was unser Ziel eigentlich ist, was unser höchstes Maxim ist, was wir erreichen wollen in diesem Leben. Erst dann, wenn wir das ausgemacht haben, als Krishna-Bewusstsein, werden wir gerne diese Vorlesung hören und wie Nektar in unsere Ohren schütten. Ja, hier kommt die Hilfe, die wir brauchen, um unser Ziel in richtiger Weise zu erreichen. Seht ihr mal, spirituelles Leben, und das ist ganz wichtig, ist Plus, nicht Minus. Mit anderen Worten, wir müssen positiv an alle Aspekte unseres Krishna-Bewusstseins herangehen und unser Ziel sehen, nämlich die höchste Persönlichkeit Gottes, die als Trivanga in einer dreimal geschwungenen Form die Flöte bläst und alle Bewohner von Vrindavan anzieht. Krishna ist so anziehend, dass die, wenn er das Dorf verlässt, um die Kühe im Wald zu hüten, dass der Geist der Dorfbewohner von Vrindavan mit ihm in den Wald geht, sodass sie ganz geistlos, die Körper bleibt ganz geistlos im Dorf stehen und die Milch kocht über und lauten passieren solche Dinge, weil die Gedanken der Bewohner Vrindavans mit dem höchst anziehenden Krishna gegangen sind. Und wenn Krishna ins Dorf von Vrindavan zurückkehrt, dann kommen die ganzen Tiere aus dem Wald mit ihm zurück. Der Wald leert sich aus, und sie bleiben vor dem Dorf von Vrindavan liegen, weil sie nicht ohne Krishna sein können. Und wenn Krishna dann am nächsten Morgen ins Büffelhorn stößt, seine Kuhhirtenjungen sammelt und die Kälber in den Wald trägt, dann findet er als erstes die Rehe und die Hirsche und anderen Waldbewohner, die Frauen, die vor dem Dorf auf ihn gewartet haben. So, wir streben also diesen höchst anziehenden Krishna an. Auch Aristoteles wusste oder sagte das Statement, dass Gott derjenige sei, nach dem alle Perfektion strebt. Was also immer im Universum da ist und der Erfüllung entgegenstrebt, Bäume, die auf dem Boden wachsen, ne, die Kreatur, die um das Überleben kämpft, und Künstler, die das Schöne und Vortreffliche ausdrücken möchten in ihrem künstlerischen Schöpfungen, all das strebt nach Vollkommenheit und somit nach Gott. Das ist seine These, die recht interessant ist und sehr Gottes geworden. Doch lasst uns bitte also diesen Punkt verstehen. Spirituelles Leben bedeutet plus Krishna. Wer das nicht versteht, wird mit Entsagungen oder mit Zurückhaltungen seine Schwierigkeiten haben. In diesem Zusammenhang hat Srila Prabhupada einmal eine Geschichte von zwei Mönchen erzählt, die auf einer Reise zu einem Fluss kamen. Am Ufer dieses Flusses sahen sie eine wunderschöne Frau, die den Wunsch hatte, über den Fluss zu senden. Dazu mussten sie sich jedoch den Sari hochziehen, um durch die Furt hindurchzukommen, ohne die nasse Kleidung zu bekommen. Und weil es Abend war, wollten sie jedoch sich nicht so entblößen oder den Sari hochziehen, denn man wusste ja nie, was die Männer, die da rumherum waren, wohl denken, beziehungsweise ja, wie die angezogen vielleicht würden, und dann gab es vielleicht einen Unfall oder so. So, die wartete also, und als sie die beiden Mönche sah, die Brahmanas, sagte sie zu beiden: Oh, edle Herren, edle Brahmanas, könnte einer von euch mich bitte über den Fluss tragen? So, der Alte war wie eine Eiche des Zölibats. Eiche ist eine Baumsorte in Deutschland. Also eine hehre Eiche, sagt man. Er war schon 60 Jahre alt und als die schöne Frau ihn ansprach, wendete er den Blick in die andere Richtung. Frauen, so dachte er sich, sind die Verkörperung der illusionierenden Energie. Die schaue ich an, sonst werde ich in Versuchung geraten. Der junge Brahmana jedoch sagte frisch und fromm: Komm, Huckepack! Und trug sie dann über den Fluss, setzten sie am anderen Ende des Ufers ab, verabschiedeten sich höflich und sie gingen dann die beiden Brahmanas, das ging dann weiter. Für 5 Stunden herrschte eiserne Schweigen. War nicht ungewöhnlich, aber auch die Schwingung war intensiv, das merkte man. Bis schließlich dann es aus der Eiche vom Zölibat heraus folterte: Was bist du denn für ein komischer Mönch? Ja, ihr weißt ja, sagt doch, man soll nicht einmal eine Frau anschauen, wenn man das Brahmacharya, ja, das Zölibat ausüben möchte. Du hast eine Frau jedoch nicht nur angeschaut, du hast sie Haut an Haut gehabt. Du hast sie sogar getragen. Daraufhin sagte der junge Mensch: Ja, für 5 Minuten, aber du trägst jetzt schon seit 5 Stunden mit dir rum. So, diese alte Zölibateiche hatte also nicht registriert, dass Entsagung nur dann möglich ist, wenn man tatsächlich einen höheren Geschmack hat, ein höheres Thema zu bedenken hat. Srila Prabhupada sprach einmal den Satz, und das ist jetzt ein wörtliches Zitat: Die Bodhi bedeutet der Geist. Das heißt, der Geist muss bei der Sache sein. Nicht so sehr der Körper, weil der Körper feucht den Geist. Schon mal gemerkt, wie es ist beim Einschlafen. Der Geist denkt dann erstmal Mal so an so ein entferntes Thema und der Körper feucht ihn dann so nass und dann ist die Schlaferei auf den Stühlen. Wenn dann nicht in dies passiert. So. Das ist immer, der Körper feucht immer den Geist. Nicht? Oder der Geist entwickelt eine Anziehung zu irgendwelchen Dingen und dann wird der Entschluss gefasst, sich dorthin zu begeben und der jeweiligen Anziehung nachzugehen. Die Bodhi bedeutet der Geist. Der Geist muss erst auf Krishna gerichtet werden. Dann kann man Krishna Palaya machen, das heißt, sich auf den Weg zu Krishna zu begeben. Das Wichtigste, deswegen ist in unserer Vaishnava Sampradaya der Hauptschwerpunkt auf das Hören über Krishna gelegt und auf das Chanten über Krishna. Durch diese beiden Dinge, nämlich Hören und Sprechen, wird der Inhalt des Geistes geformt und kann dann Smaranam praktizieren, nämlich die wichtigste Praxis im Krishna-Bewusstsein, die Erinnerung an Krishna. Sich immer an Krishna zu erinnern und ihn nie zu vergessen. Dieses ist die Summe und Substanz, oder besser gesagt, die Essenz der regulierenden Prinzipien des Hingebungsvollen Dienstes. Ich meine jetzt nicht die vier regulierenden Prinzipien, sondern was wir praktizieren, Schravanam, Hören, Chanten, Verehren und so weiter. Sich immer an Krishna zu erinnern und ihn nicht zu vergessen. Das ist die Essenz oder das Ziel von all den Regeln, die ein Devote befolgt in seinem Krishna-Bewusstsein. Alle Regeln und Regulierungen, so heißt es, folgen wie Diener, die dem König folgen, diesen beiden Prinzipien zu Krishna. So, nachdem ich das gesagt habe, möchte ich jetzt in die Runde hineinfragen, was für die Dinge, Tätigkeiten, Orte, Personen und so weiter betrachtet ihr als hinderlich dafür, den Fokus des Krishna-Bewusstseins zu praktizieren? Was fällt euch zu diesem Thema ein? Was ist hinderlich? Habt ihr schon Erfahrung gemacht, was euch behindert hat? Was ist sozusagen das missglückte, was ist es, was wir tun, was uns dann mit, sagen wir, einer Art Krankheit oder einem Fehlschlagen, einem Fehlen beschert in der Krishna-Bewusstsein? Ja. Mir geht es so, wenn ich in der Universität Indologie studiere und von den materiell beeinflussten Gedanken der Indologen dann so langsam auch angeschleppt werde. Und dann ist es schwierig, die innere Festigkeit beizubehalten. Wie viele Jahre haben Sie noch?
Drei.
Die Bindung als Elternhaus. Ich möchte es laut wiederholen, damit jeder hört. Wieso ist das manchmal hinderlich? Ja. Ich sammle nur, ich kommentiere nicht, die Eltern nehmen das Krishna-Bewusstsein nicht an. Links abgesagt. Ja, wo sie einen gerne haben, wo sie einen kennen. Also Gemeinschaft mit Personen, die einen von früher kennen und einen dann auf die Ebene haben möchten, wo man früher war. So gefragt. Die eigene Unentschlossenheit trotz besseren Wissen, das betrachte ich als hinderlich. Mein Geist. Wenn man viel über Sachen spricht, die nicht mit Krishna verbunden sind, wurde ja auch gesagt, schwebt nicht nach einem intelligenten Mensch, spricht nicht nach einem Ort, wo die eine Ganga der Gespräche für die Taten der höchsten Hand sich bringt. Ein nicht Krishna bewusster Partner. Werbung, besonders in Österreich, die haben absolute Fachleute da in der Werbung. Also ich kenne jeden auch, das ist so die aggressivste Werbung in Europa, um hier zu bezeichnen. Ja. Das ist hinderlich, das ist ein großes Problem für dich. Ja. Ach so, wie die Frauen da auf den Plakaten angezogen sind. Und überhaupt, wie die Frauen in der Straße herumlaufen. Das ist hinterlegt. Ich wiederhole es nur. Material Desire? And Lower Taste. Achso. Materielle Wünsche und auch ein niedriger Geschmack. Gut. Wenn man nochmal in die materielle Welt geboren wird, das ist sicherlich. So, ihr beiden Jungs da, Harald Schnapp, herzlich willkommen. Wir möchten jetzt auch nur, was für Kinder kinderlich ist im echten Bewusstsein. Was betrachtest du als kinderlich, Dame da? Fernsehen ist kinderlich. Dankeschön. Was würdest du sagen? Wie heißt die nochmal? Govinda, ne? Govinda, was ist kinderlich im echten Bewusstsein? Oder schlecht irgendwie? Warum wird es schwierig, das zu finden? Du bist so glücklich hier im Ferienlager, da sind nur so körperliche Sachen. Oder? Er wollte auch Fernsehen sagen, weil du es gesagt hast, glaube ich. Habt ihr Fernsehen zu Hause, du Kinder? Aber wenn man zu Nachbarn geht, dann fängt das an, die Kinderkiste, oder? Gut, also Fernsehen. Ist das
so ein bisschen wie eine Fiktion?
Ja, noch? Guck mal, das ist absolut hinderlich. Die ganzen Freundinnen in der Schule, wenn sie so Maya erzählen oder so Maya machen, höre mal das neueste Michael Jackson Tape an oder so. Ne? Wirklich ein Problem oder ist das auch? Bei manchen schon, aber bei anderen auch wieder nicht. Gut, also haben wir alle. Ich finde das Älterwerden manchmal hinderlich, ehrlich gesagt. Man wird so. Man muss dann absolut Yoga bewusst erleben, sonst geht das nicht mehr. Ja, gut, Dankeschön. Da haben wir eine Sammlung. Ich denke, wir schließen das ab hier. Ich möchte euch einmal den Standard von Cicitanya Mahaprabhu ausdrücken. Er hat ja 8 Texte verfasst, sonst eigentlich keine Dinge, die schriftlich von ihm überliefert sind. Er hat viel gesagt und es wurde auch aufgezeichnet von mir. Ja, aber persönlich, obwohl er ein sehr großer Gelehrter war, hat er dieses Shikshastakam halt verfasst. Und im 4. Text spricht Chaitanya Mahaprabhu über das, was er als hinderlich betrachtet. Richtig. Nadanam, Nadanam, Nasundarim. 3 Dinge verneint er. Kavitam va jagadisha kamale mama janmani janmani shvare pavatak bhaktiya ahaitati tvayi. O allmächtiger Herr des Universums, weder trachte ich nach Reichtum, noch begehre ich schöne Frauen, noch strebe ich eine große Anzahl von Anhängern an. Ich wünsche mir nichts anderes als Geburt für Geburt mit deinem grundlosen, hingebungsvollen Dienst beschäftigt sein zu dürfen. Betrachtet also Reichtum, schöne Frauen und Ruhm, der durch eine große Anzahl von Anhängern kommt, als etwas, was er ablehnt. Natürlich bedeutet das, muss ich dir sagen, weil wir sicherlich viele schöne Frauen auch hier haben, das bedeutet nicht, das bedeutet eine Verbindung, die auf weltlicher Sinnbefriedigung beruht. Dieser Standard gilt auch für andere, also auch für das weibliche Geschlecht, die mit wunderschönen, dynamischen Männern also eine solche Beziehung haben. Das ist dann also sehr schädlich sein und ein Ablenken vom spirituellen Pfad. Ich hatte gestern mit Ivonis darüber gesprochen, wieso denn die materielle Sinnbefriedigung, also durch Reichtum, durch Ruhm und durch Sexualität, so hinderlich ist. Der Grund hierfür wird auch ausgedrückt, es schafft eine Art Identifizierung, die mit dem physischen Körper. Wenn wir das Ziel haben, in die spirituelle Welt zu gelangen, können wir nicht gleichzeitig fesseln an diesem physischen Körper beibehalten. Diese Fesseln durchtrennen. Und diese Fessel, Hauptfessel, das hatten wir im ersten Seminartag gehabt, ist die falsche Identifizierung, das falsche Ego. Durch materialistische Tätigkeiten der Sinnbefriedigung wird dieser Knoten des Egos, der die Seele festbindet an die Illusion, stärker und stärker zugezogen. Außerdem ist es so, dass eine materielle Tätigkeit zur Sinnbefriedigung also für sich selbst noch gar nicht so gefährlich ist, wie das, was sie ausrichtet in unser Denken. Es wird ein Zwangstaler dadurch erzeugt, ein bestimmter Eindruck, der mit uns bleibt und der dafür sorgt, dass wir immer wieder aufs Neue diese materiellen Dinge haben möchten. Deswegen ist es zum Beispiel so, dass ein Mensch, der sehr, sehr angehaftet ist an Reichtum, nicht sehr zufrieden sein kann, sondern mehr und mehr Reichtum erwirtschaften möchte. Er ist fast verflucht, weil dieser Eindruck in ihn dazu zwingt. Hier, diese materielle Identifizierung, das falsche Ego, wird also zugespürt und wird drängender, bindender, fesselnder, zwingender im Augenblick, wenn es zugespielt wird. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gehabt habe, wenn ich so eine Schleife um den Finger gehabt habe und man zieht es dann zu aus irgendeinem Grunde. Ich weiß nicht, was das so aber mir war, aber ich weiß nicht warum überhaupt. Da vielleicht gar keinen guten Grund. Und wenn das so quetschig erstmal und dann so unangenehm. Nicht so ist es, wenn man im falschen Ego handelt. Das heißt, wenn man Glück für etwas, was auf der materiellen Ebene ist, anstrebt, da wird das plötzlich so quetschig im Leben, das Herz wird zusammengeschnürt und so weiter. Hier heißt es, ein Mensch, der sich mit dem aus drei Elementen geschaffenen Körper identifiziert, der die Nebenprodukte des Körpers für seine Verwandten hält, der sein Geburtsland als verehrungswürdig betrachtet, also ein Nationalist, und einen Pilgerort besucht, um dort ein Bad zu nehmen, aber nicht um Weise, die Grenzenfall zu Wissen besitzen, aufzusuchen, solch ein Mensch ist nicht besser als ein Esel oder eine Kuh. Nicht, weil er hat sich auf den Skandal eingelassen, sich selbst zu verkaufen an eine Illusion. Das heißt, nicht zu verstehen, dass er eigentlich ein Kind der Ewigkeit ist. Durch materialistische Tätigkeiten, die er damit ausführt, wird diese Illusion stärker und immer stärker gefestigt. Man könnte sagen, ja, was ist denn damit, wenn man die Sinne mit den Sinnesobjekten in Kontakt bringt? Wir haben die doch schließlich die Welt doch so ausgerichtet mit Sinnesobjekten und Sinnen. Doch was halt verkehrt ist, ist, dass im Bewusstsein eine Fehlvorstellung entsteht. Dieses trügerische Glück schnürt die Knoten der falschen Identifizierung stärker zusammen. So, Rupa Goswami erklärt auch einige Dinge, die hinderlich sind, auf dem Pfad des Spiritual-Lebens. Ich möchte sehr schnell durch die durchgehen, weil wir sie öfter gehört haben. Erstmal mehr essen als nötig. Ich kann mir vorstellen, dass am Ferienlager es sehr schwierig ist, dieses Prinzip einzuhalten. Ich werde auch schon immer von der einfach so ein gestern gab es bei mir Erdbeeren mit Schlachter oder was gestern oder vorgestern. Das war einer der Höhepunkte meines Ferienlagers bisher. Schlachter macht halt nicht besonders, wenn man nachschlachtet mit. Allein für sich, wenn man ständig auf einer regulären Ebene mehr ist als nötig, es ist nicht so sehr das Körpergewicht, was einen dann stört. Ich meine, das ist der Unterschied zwischen 70 Kilo und 100 Kilo. Ja, das realistische Maße. Und das ist schon ziemlich übergewichtig, oder? Dann so was, 90 Kilo. Ja. Was ist da der große Unterschied? Die Sache ist, wenn man zu viel hat, wird der Körper mit einer tamassischen Energie erfüllt, einer unwissenden Energie, sodass man nicht gut aufstehen kann, dass man leicht müde wird und dass auch der Geist oft verdrießlich ist. Mehr ansammeln, als man braucht. Und in Amerika gibt es die neueste Errungenschaft, nämlich man kann sich Lagerhallen bieten, um da das, was man ansammelt, hineinzutun. Dann geht man in regelmäßigen Abständen durch die private Lagerhalle hindurch und findet große Freude daran, dass man jetzt statt zwei Haseklüfter eben eine Sammlung aus 100 hat. Manche Platin erledigt, nicht? Oder dass man wichtige, ich glaube, jeder kann verstehen, das muss er eben mit dem Teil auch sagen. Zweitens, übermäßige Bemühen um weltliche Dinge, die wieder schwer zu erreichen sind. Sehr oft sehe ich das bei Menschen, die im Universitätsstudium oder auf Schulstudium sind. Es wird dadurch die Schulbetriebe oder Wissensbetriebe so ein, wie soll ich ausdrücken, Druck erzeugt. Du musst absolut eine Smile haben. Zwischendurch nimmt man das, glaube ich, auch ganz mit diesen Noten. Also 1, 2, das ist in meiner Zeit die beste Note und 6, die schlechteste. Wahrscheinlich schon wiederholt. Du musst unbedingt also gut sein. Oder irgendwelche, auch im Krishna-Bewusstsein gibt es manchmal so etwas wie ein Gebotsverfallen oder so ein Leistungszwang. Du musst unbedingt immer um 3.31 Uhr aufstehen. Das ist nicht so wichtig, diese Dinge. In der Schule ist es wichtig, Hauptsache man kommt durch und man ist so und so alles verkehrt nach der Schule. Sorry, also ich bin hier wieder nicht so Stubenfeind für unsere Teenager, aber 3 oder 4 ist auch okay. Also man braucht sich nicht zu, um die 1 zu stecken, wenn es zu schwierig ist und man darunter zu viel Bemühung einsteckt. Dann, drittens, unnötiges Reden über weltliche Dinge, das hatte Vito auch als hinderlich betrachtet. Und das Bewusstsein wird so, einem wird so was geraubt durch diese Gespräche. Am Ende fühlt man sich leer. Es ist wie eine, Raghunath Goswami sagt, diese Gespräche sind wie eine Prostituierte. Nicht, sie sind, kennen die Prostituierten aus persönlicher Erfahrung? Also ich nehme an, so eine sagen, ja, ich kenne schon. Also, was sie machen ist, sie sind sehr gediegen, sagen wir jetzt mal, die wissen sich gewählt auszudrücken und können sich einstellen, sehr gut, auf die entsprechenden Mentalitäten ihres Gegenüber. Aber ihr Sinn ist ein, ihr Anliegen ist einfach, sie möchten so viel wie möglich Geld mit wegnehmen. So ist es auch mit den Gesprächen. Sie ergeben sich ganz angenehm über Harley Davidson zu sprechen, das ist ein Motorroller, oder über irgendwelche Schlagerstars zu sprechen und ihre außergewöhnlichen Tätigkeiten, die in Bravo und ähnlichen anspruchsvollen Zeitungen dokumentiert werden. Und zuerst ein bisschen schillern, diese Gespräche führen, aber am Ende fühlt man sich leer, da fehlt was.
Mein Gewehr, mein Krishna-Bewusstsein ist weg. Und die haben es gestohlen, diese Gespräche.
Dann viertens, Ausüben der in den Schriften gegebenen Regeln und Vorschriften nur um des Befolgens und nicht um des durch einen Vorschrift willen. Zum Beispiel am Ferienlager. Sagen wir mal, wir wissen, wir sollten immer am besten aufstehen um 4 Uhr oder sogar 3:45 Uhr, sodass wir zum Mangelati kommen. Aber sagen wir, nun ist ein total Krishna-bewusstes, nektarhaftes Abendprogramm da. Mit Chanten, fortgeschrittene Devotees, tiefe Eindrücke und Gesang.
Um 3:45 Uhr aufzustehen, muss ich um 8 Uhr ins Bett.
Und das realistisch zu schaffen. Nicht? Das wäre das Befolgen von Regeln und Regulierung nur um des Befolgens willen, nicht aber um des solchen Fortschrittes. Denn man kann vielleicht mehr Fortschritt machen an diesem. Zum Beispiel heute haben wir ein Abschlussfestival, nicht so viele Krishna-Bewusste der Höhepunkt gesendet. Man kann so mehr Fortschritt machen. Man muss also immer sehen, was hilft mir am meisten in meinem Krishna-Bewusstsein. Und dann auf der anderen Seite bis Achten der Regeln und Regulierung in den Schriften und unabhängiges oder launenhaftes Handeln. Das ist das andere Extrem, dass man sagt, okay, ich bleibe immer auf bis 2 Uhr nachts. Es gab im Ferienlager so eine wichtige Diskussion am Lagerfeuer. Das mache ich jetzt immer, ich bleibe immer auf. Man muss das irgendwie, man muss die Balance kriegen und kriegt dann, wenn man eben Krishna im Auge hat. Fünftens, Verkehr mit weltlich gesinnten Menschen, die kein Interesse am Krishna-Bewusstsein haben, ist hinderlich. Wurde, glaube ich, auch gesagt, von zwei Devotees. Und sechstens, gierig sein nach weltlichen Errungenschaften. Das ist es. Ein Devote, der fortgeschritten, der den Krishna-Bewusstsein sucht, und jetzt möchte ich euch alle ein bisschen überraschen, wird selbst seinen Guru aufgeben, wenn dieser Guru gefallen sein sollte und ihm aus, also gefallen wird und ihn, wie soll ich mich ausdrücken, nicht mehr angleiten kann. Die sich wiederholenden Gebote und Tode zu verlassen. Ne? Hier heißt es sogar, wer seine Untergebenen nicht vom Weg der wiederholten Geburten und Tode wegführen kann, sollte weder Schürfelermeister noch Vater, Ehemann, Mutter oder verehrungswürdiger Halbgott werden. Und bei manchen Devotees, die sich im Krishna-Bewusstsein beschäftigen, taucht irgendwann ein Konflikt auf, nämlich wenn sie mit Menschen aus alten Beziehungen zusammen sind diese Beziehung wird sehr nicht mal das selbe Beispiel jetzt über die Sachen, die man auch vom Kindern erzählen kann, und die damit eben gemacht werden müssen. Und die Gründer Gemeinschaft, solche Eltern sind eigentlich nicht wirkliche Eltern, weil sie nicht in Kindern helfen können. Das Problem, dass sich wiederholen, dass die Gute und Tode zu lösen. Auch gut, Ehemänner, ne? Manchmal kommt es in der Ehe vor, wo der Ehemann in dem Sinne keine, nicht berechtigt, diese Position eigentlich anzusuchen. Nur heißt die Schlussfolgerung nicht immer, dass man sie aufgibt, aber man sollte wissen, dass man zu diesen Menschen keine Verpflichtung hat. Vielleicht, dass sich in der Neuzeit ein bisschen zu verdauen, nicht doch, ich möchte euch an, das ist einfach, das ist das größere Fall, da hat schon Jesus ausgedrückt, das ist so die Anti-Sekten-Bewegung jetzt und das immer vor, aber da gibt es in der Bibel so ein Bibelvers. Einfach, ich bin gekommen, um Kinder von den Eltern zu trennen und solche Sachen, das ist ja nicht klar.
immer drin, also das genau. Oder ich suche direkt nach einem Schlosser, wo richtig gesagt wird, weil der König bezieht, weil wir eine Beziehung zu Krishna haben und zu Gott haben, sind Menschen, die uns dabei hindern, diese zu erlangen, nicht förderlich. Und als solche muss man sehen, dass man mit ihnen mit Gemeinschaft lebt, in einer Weise, dass man uns durch den Pfad abkommt. Das ist wichtig. Krishna ist unser Vater, Krishna ist unsere Mutter, Krishna ist alles für eine Devote. Und es erwartet auch das Dorsan selbst auf uns. Ich ein fantastisches Krishna-Lila, das ich euch in diesem Zusammenhang gerne erläutern möchte. Ein Lila, was uns von unseren Abhängigkeiten und sagen wir mal abholt. Und einmal war Krishna in das Dorsan selbst sehr betrübt und sagte zu Narada, meine Söhne und Töchter sind unten in der anderen Welt. Ja, du hast ja, glaube ich, hier von einer Heuschrecke gelernt, oder? Konntest du schon vorher? So, Lila geht weiter. Krishna sagte zu Narada Muni, also Narada Muni kam zu Krishna und sagte, warum siehst du so betrübt aus? Du bist doch Prachit Ananda, wie viel erwartet. Ich bin betrübt, sagte Krishna, weil sie meine Teile, meine Söhne und Töchter, die so sehen will, sich so verstricken auf der Bühne der Fassaden. Das ist eine Masse an Leben. Ich möchte, dass ich alles zurückkomme. Ich achte auf keine Qualifikation. Sie können einfach ohne Sadhana zurückkommen. Ohne, also, diese Durchführung gemacht werden. Ja, dachte ich mir gerade, aber ich habe total enthusiastisch. Ich werde sofort auf den Planeten Erde gehen und die gute Botschaft überall erzählen. Ach, dachte ich, Krishna, bist du aber gutgläubig. Das ist schwierig sein. Sie sind so verhaftet. Das ist schwierig sein, letztlich zu lösen. Ich gebe dir eine gute Adresse, die Gopal Patel. Da kannst du es probieren. Die um ein bisschen erkauft haben. So, Narada Muni kam an bei Gopal Patel und sagte, schon gehört, Krishna lädt dich ein, kannst du sofort nicht mehr kommen, zurück nach Hause gehen. Sehr gut, dachte Gopal Patel, das kann ich überlegen. Es ist nur gerade jetzt, dass ich eine Ehe bekommen habe. Und ich müsste meiner Frau noch ein Kind geben, damit der Sohn noch aufwächst und für sie sorgt. Aber sie kann auch kommen, sagte Narada Muni. Na, wir haben da schon so gewisse Pläne gemacht, wie schwierig in diesem Augenblick so umzukehren sind. Aber ich bin grundsätzlich total interessiert. Gut, dachte nach Adam und ich, habe ich beruhigt, man kann es nicht abholen. So, ich würde sagen, kann ich überfallen. 3 bis 14 Monate, so in dem Dreh würde ich sagen, wenn ich das Kind geboren und gerade wo die Kraft zurück. Oh, sagte Gopal, möchtest du etwas zu essen haben? Ja, gut gekocht. Nein, sagte Narada Muni, du weißt doch, worauf ich gekommen bin. Ja, sagte Gopal, also nicht zu schnell hier. Der Kleine muss doch noch eine Erziehung haben. Also groß werden, dann. Dann bin ich frei, dann habe ich meine Verpflichtung ausgeführt im Holländerstand und bin bereit gekommen. Oh, sagte Narada Muni, was soll ich dann wiederkommen? Ja, so ist alles drumherum. 26 Jahre, würde ich sagen. Das ist ja nicht in der Ewigkeit. Narada Muni kam zurück nach 26 Jahren. Er klopfte an.
sind hier auf der Rittner mit tonnenroten Pigmentverfärbung. Hat die Frau ihn angeschrien: Was bist du denn für ein Heiliger? Du solltest doch Frieden, Harmonie, Glück und so weiter verbreiten. Aber wenn immer nur kommt, ist mein Gopal total gestört. Das dauert erstmal, bis er sich einpendelt danach. Also hier kommst du nicht rein. Sonst reicht das hier, soll ich sagen, du Gopal. Plötzlich hörte man einen Riesenkrach. Die Frau drehte sich um, nach aller Munde ihr Auge, der erste Hilfeschien geraten, das klingt kein ganzer Unfall. Sie stürmten in die Bootstube und dort sahen sie den Gopal mit verrenktem Hals. Er hatte sich versteckt auf dem Dachboden vor lauter Aufregung, dass der Heilige kam, war dann runtergefallen und hatte eine unglückliche Kopflandung gemacht und sich das wirklich gebrochen. Auf der Stelle war er tot. Doch Narada Muni war nicht einer, der so leicht aufgab. Er kehrte nach 5 Jahren nochmal zurück und da sah er einen prachtvollen Hund vor dem Haus von Gopal. Er hatte das Ohr so in den Sockel, wie über die Augen gelegt, zum besseren Rasten. Narada Muni hob es hoch, so ähnlich wie eine Bananenschale, und sagte: Gopal, wenn du mir willst, kannst du mich hören?
Krishna, Krishna, Krishna.
leuchten so. Und ich weiß, einmal kam ein junger Divoti, also jemand nach einem Tempel besucht, nach Hause. Und es war ein Mann, eine Frau, junge Frau. Die Mutter sagte, ha, jetzt hat's geklappt. Endlich bist du verliebt. Ich sehe es an deinen Augen. Und die junge Dame war sie noch nicht so, so sehr mit Küchen, wo sie hatte das erst gerade kennengelernt. Aber nicht so, so wirkt sich das aus. Wenn man ernsthaft zu diesen Vorgängen greift, und wenn wir weiter Fortschritte machen mit Krishna Urs, dann müssen wir immer wieder unseren Geist und auch unsere Körper zu einem gewissen Teil und dann unsere Intelligenz und vor allem unsere Seele fit machen, sodass wir mit Enthusiasmus zu den spirituellen Vorgängen greifen können. Dobro, gut, hier bin ich an ein verspätetes Ende gekommen. Die Tour habe ich so spät auch an, oder? Ich liebe das gar nicht so lange. Wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Das ist einfach so. Ich hatte immer das Bedürfnis, die Punkte zu erklären und habe dann die Illustration anzubieten. Und die jetzt dann durchführt, zu Hause in Erinnerung, wenn ihr halt gefordert seid. Sind hier irgendwelche Erinnerungen? Nee. Fragen wollte ich sagen. Ja, Fragen da. Ja, vielleicht werde ich ganz kurz beantworten, möchte ich denjenigen, die ein bisschen so ein schuppiges Gefühl in der Magengegend verspüren. Wo sind wir also gleich dran? Ja, bitte. Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Ich habe gesagt, man sollte Hingebung. Frommen, ja. Der Devoti wollte wahrscheinlich die Notwendigkeit der Einweihung betonen. Es ist schon so, dass Krishna in Hingebungsvollen die akzeptiert, selbst wenn der unbewusst ausgeführt wird. Wenn jemand also, sagen wir mal, einem Devoti hilft, die Taschen über die Straße zu bringen, in denen er Dinge hat, die er zwischen für die Küche, dann ist das ein Hingebungsvoller Dienst, die Krishna akzeptiert. Oder wenn jemand, sagen wir mal an Ekadasi, wenn jemand sagt, oh, der Mistrei ist angebrannt, ich kann den nicht essen, ne? Gepachtet er von Getreide an Ekadasi, hat er trotzdem den Nutzen, man nennt das Agiatas zu Griechen, wie er bei jemandem, der bewusst den Hingebungsvollen Dienst ausführt. Krishna nimmt das sicherlich an. Nur auf einer Stufe der Entwicklungsstufe wird es notwendig, dass man persönlich Beziehungen bekommt durch ein lebendes Spiritual Meister. Und das wird dann wichtig. Ich glaube, diesen Punkt wollte der Devoti betonen. Ronny? Ja. Ich wollte mal an dir einen anderen Thema, weil der Name, ja. Ron? Ja. Diese Geschichte von Gopal erzählt, scheint zu sagen, dass ein soziales Verhalten aufgegeben werden muss an irgendeiner Stufe des Hingebungsvollen Dienstes. Oder soziales Verantwortungsbewusstsein. Nein, dieser Eindruck mag aufgetreten sein, und ich möchte ihn, wenn er aufgetreten ist, gerne berichten und danke dir für die Frage. An die Boden sollte schon handeln wie ein Gentleman. Auch auf der Javaharika-Ebene, dieser sozialen Ebene, man der Oma über die Straße hilft, aufsteht, wenn jemand da ist, wenn schon Schwangere, die keinen Platz hat, dass man ihr natürlich den Platz auf der Straßenbahn anbietet und Menschen ist Gesundheit zum Beispiel ein Maxim. Oder für anständige Menschen ist Ehrlichkeit ein Maxim. Gibt im Krishna-Bewusstsein diese Stellen, wo Krishna dem Yudhishthira eine Ratschlag gab, Yudhishthira, diese Schlacht von Kurukshetra, das Dharma wird nur Dharma kann nur gewinnen, wenn du eine Lüge sprichst. Auf der Gegenseite kämpft Dronacharya, der von Wut erfüllt ist und den Blindheit die Augen verschlägt. Er kann nur getötet werden, wenn er niedergeschlagen wird. Und er kann nur niedergeschlagen werden, wenn er hört, dass Ashwatthama, sein Sohn, gestorben ist. Seine einzige Anmachung in dieser Welt, die er sich blindlich über Dharma hinwegsetzt. Ich sag nur, dass Ashwatthama tatsächlich gefallen ist, dass er gestorben ist. Ich habe noch nie eine Lüge ausgesprochen. Ich kann das nicht so in die Luft schwindeln. Bhima hatte mitgehört und hatte nicht solche Probleme. Und er sagte sofort, Ashwatthama ist tot! So lange wie er das er ist daraufhin. Fragte Dronacharya hier kurz an, wer hat das gesagt? Bhima wurde ihm gesagt, ja, und kämpfte weiter und forderte weiter, weil er wusste, dass Bhima schon aufgebrochen ist. Ich werde es nur glauben, wenn du die Stiere das sagst. Und daraufhin sagte Krishna, so sieht es aus. Willst du das Dharma gewinnen? Ja, aber Yudhishthira war in der Zwickmühle, weil es auch ein Dharma ist, die Wahrheit gestellt. Hier stand aber die höchste Persönlichkeit Gottes auf dem Schlachtfeld. Hier war eine Seite von Kriminellen und Verbrechern, die eine Schreckensherrschaft über die Welt herrschte, die gemobbt und die am Gewinnen war, ohne solange Dronacharya noch auf dem Feld war. Und so sagte Yudhishthira, Krishna zu Bhima, wir haben Verwendung für dich erschlagen, für diesen Elefanten, unseren Elefanten namens Ashwatthama. Bhima nahm die Keule, das macht ja nicht. Die Keule macht es noch schrecklich, aber das hat er nicht gemacht. Und Krishna sagte dann zu Yudhishthira, du kannst es ja sagen. Ashwatthama, der Elefant, ist tot. Dronacharya hörte Yudhishthira jedoch etwas anderes. Was er hörte war Ashwatthama. Sonst besteht jetzt, hier ist gerade Ramdas gekommen und der Ramadan heute Abend. dann in eine positive Ouvertüre aus der Kiefreise. Wir werden nämlich dann sprechen über all das, was man förderlich, was man tun kann, was förderlich ist für gegebungsvolles Leben oder für Verschallungsfall. Ich möchte schon mal euch eine kleine Hausaufgabe mitgeben, als keine Angst, ist keine Schule. Ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken, was ihr für euch als förderlich angesehen habt. Wir können dann eine Förderlich-Sammlung machen, die wir also zum Nutzen aller dann hören können. Was sagt ihr euch da? Gut, Shila Prabhupada ki jai, Shri Gauri Jai ki jai, Gauri.